Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Dringt doch keine mit. Eine Kölner Kirchengemeinde verzichtet auf Gottesdienste, unter anderem aus Solidarität mit Kneipen und Kulturbetrieb. Was das geteilte Leid soll, dazu gleich ein Gespräch mit dem Pfarrer Hans Mörter. Und wir berichten von einem Dialog über den interreligiösen Dialog. An der Kölner Lutherkirche hat sich schon häufiger Unerhörtes zugetragen. Hier traute Pfarrer Mörter 1994 ein schwules Paar, damals eine Premiere, die ihm Ärger mit seiner Kirche einbrachte. Hier fanden und finden viele Geflüchtete Hilfe, manchmal hat das ein juristisches Nachspiel. Und hier sang der Kirchenchor eine Heimkehrhymne für den nach Bayern abgewanderten FC-Liebling Lukas Podolski. Das aktuell Unerhörte besteht darin, dass man nichts hört in der Lutherkirche, jedenfalls nicht sonntags zur Gottesdienstzeit. Dabei sind Gottesdienste unter Hygieneauflagen ja auch im Lockdown light erlaubt. Aber Pfarrer und Gemeinde streiken 2 Wochen lang, um auf die Situation der Lockdown-Geschädigten aufmerksam zu machen, auf Kultur, Gastronomie und sozial Benachteiligte. Die Lutherkirche ist nicht weit von unserem Kölner Funkhaus entfernt und Pfarrer Hans Mörter ist jetzt zu uns rübergekommen. Guten Morgen, Herr Mörter.
Hallo, Frau von Rien.
Ja, ein Streik, also etwas Nicht-Tun. Was ist daran jetzt solidarisch?
Ja, es ist an die Seite treten. Also wir als Kirche sind wir ja auch Kulturschaffende, also gerade auch in der Lutherkirche. Wir kennen ganz viele Künstler und Künstlerinnen und ihnen zu zeigen, wir stehen an eurer Seite, wir sind nicht von euch zu trennen. Wir können zwar dank dem Grundgesetz und der freien Religionsausübung jetzt unser eigenes Ding machen und sagen, wir sind die Oase in der ganzen Corona-Geschichte, aber dann werden wir auch die Insel der Glückseligen. Dann sondieren wir uns. Ne? Mit einem Sonderrecht sind wir eine Sondergruppe. Wir sind aber keine Sondergruppe, sondern also jedenfalls für mich und unser Gemeindeverständnis gehören wir zu allen mit dazu. Und das heißt, sehr deutlich zu zeigen, der Umgang mit der Kunst, der Kultur, finden wir schrecklich, weil das den Tod nämlich bedeuten kann. Auch es ist so, als ob man, wenn man die Kultur nicht zulässt, dann ist das so, als ob man fast das Atmen verbietet.
Aber Sie hätten ja auch, wie es Kolleginnen und Kollegen machen, die Gottesdienstzahl erhöhen können und Künstlerinnen und Künstler engagieren können, also denen dann auch eine Gage bezahlen können, dann würden ja ein paar Menschen doch noch etwas verdienen. Warum haben Sie nicht das gemacht?
Weil wir seit März es schon ganz anders machen. Das heißt, wir haben Künstler und Künstlerinnen im Blick und die wissen das auch. Das heißt, wir unterstützen mit auch so massiven Geldzahlungen, helfen wir wirklich und zahlen nicht ein kleines Honorar für einen Auftritt. Also wir retten da einfach auch Künstlerexistenzen. Das ist uns ganz wichtig. Unsere Kirche ist in der Regel voll. Also wir können sie nicht voller machen, weil Corona das nicht zulässt. Also das funktioniert so nicht. Wir warten darauf, dann wieder zu beginnen, natürlich, klar.
Und wem ist geholfen, wenn Sie auf Gottesdienste verzichten? Wenn Sie sagen, Sie haben die Kirche voll, dann bedeuten die Gottesdienste ja Menschen etwas.
Ja, aber man kann doch ganz einfach mal sagen, es gibt ja den Film Das große Schweigen. 2,5 Stunden geht der, ne? Kein Wort fällt. Also das heißt, unsere Kirche ist weiter auf, natürlich. Ne? Das heißt, zu Gottesdienstzeiten können Menschen kommen und still sein. Kerzen anzünden, die Kerzen brennen, beten für sich, nachdenken, aber mehr nicht. Einfach mal so in Ruhe, Stille und Empfang gehen. Das reicht. Es wird nichts geboten. Der Pfarrer hält einfach mal, so sage ich, die Schnüss.
Ist das ein Machtverzicht?
Ja, klar.
Fällt er Ihnen schwer?
Überhaupt nicht. Also ich mache ja auch weiter mein Wort zum Sonntag jeden Samstag seit März. Da sind ja Impulse drin. Also die Impulse laufen auch anders und durch Begegnungen. Ich kriege ganz viel Rückmeldung, gerade aus der Künstlerszene. Immer wieder danke, dass ihr das macht. Das ist ein gutes Zeichen. Das tut uns gut.
Ich habe in der Anmoderation von den Lockdown-Geschädigten gesprochen und ich glaube, ich interpretiere Ihre Aktion, Ihren Streik ja nicht falsch, wenn ich darin auch eine grundsätzlichere Kritik am Lockdown oder am Lockdown-Light sehe. Wer sind Ihrer Ansicht nach die Geschädigten?
Also das ist Käthe zum Beispiel, die ist Security, die hat keine Aufgaben mehr. Ne? Ich kenne Tontechniker, Tontechnikerfirmen. die Tonfirmen. Das ist für die der absolute Horror. Und die finanziellen Ausgleiche des Landes und des Bundes reichen da nicht, um Existenzen zu sichern. Das ist alles sehr bedrohlich. Und die einzelnen Künstler eben, die auch nicht wissen, wie kommen wir jetzt klar und sollen einen anderen Job übernehmen. Gestern hat mir ein Künstler gesagt, wenn du mit der Kamera nicht umgehen kannst, dann hast du verloren. Ne? Also der ist Gitarrist, ein sehr guter. Davon kann der nicht mehr leben. Er sagt aber, sehr bedrohlich, dass Tontechniker und viele andere Berufe, die wir dringend brauchen für die Kultur, eventuell abwandern werden. Das heißt, wir müssen gucken, wie verdienen wir anders Geld, um unsere Miete zu bezahlen, und dass da Wissen und Know-how verloren geht auf Dauer. Das ist gefährlich.
Haben Sie denn auch mit Familien zu tun, die um jemanden bangen, der schwer an Corona erkrankt ist, oder die trauern um einen Corona-Toten? Denn das sind ja diejenigen, für die dieser Verzicht jetzt gemacht wird. Also damit diese Erfahrung möglichst vielen erspart bleibt, verzichten jetzt alle und manche mehr als andere. Kennen Sie auch diese Beispiele?
Ehrlich gesagt, nein. Das ist schon komisch. Ne? Also weil zu mir kommen aus der ganzen Stadt immer wieder Leute, wenn sie in existenziellen Problemen stecken. Und habe ich bisher nicht gehört. Also das ist, ja, ist so. Also ich kriege ja als Pfarrer ganz, ganz, ganz viel mit vom Sterben. Und da ist für mich kein Unterschied, ob jemand an Corona stirbt oder an einer Lungenentzündung, an einem Krankenhauskeim, am Magenschleimhautkrebs. Das Sterben ist Sterben und das ist immer, tut immer weh. Ist immer für die Angehörigen schlimm, aber man kann lernen, damit umzugehen. Das nennt man Trauerarbeit. Um dann selber zu bestimmen, wer bin ich eigentlich und muss ich Angst haben vor dem Tod oder ist der Tod ein Teil des Lebens? Und wie ist das mit den Toten? Verliere ich sie für immer und ewig oder entsteht eine ganz andere Beziehung, ein ganz anderer innerer roter Faden, sag ich mal, ins Universum hinein?
Aber jetzt ist ja die Situation durch die Pandemie, dass ich nicht nur für mich selber verantwortlich bin, dass ich nicht nur sagen kann, okay, ich riskiere jetzt etwas und wenn ich das riskiere, dann kann das sogar auch eben, das kann lebensgefährlich sein, dann riskiere ich sogar zu sterben, sondern jeder muss auch für andere Verantwortung übernehmen. Das Verhalten kann für einen selber keine schlimmen Folgen haben für jemand anderen, aber schon. Führen Sie solche Gespräche auch?
Ja, es geht immer wieder um die Achtsamkeit, ne? Natürlich. Wie verhalten wir uns gegenüber? Und was darf ich als erwachsener Sohn meine Enkeltochter zu meinem Vater bringen, zum Großvater also? Riskiere ich dann den Tod des Großvaters? Ne? Das sind große, große Fragen, die Leute verwirren und auch Druck machen oder auch Leid verursachen. Weil ist natürlich klar, sag mal, also ich kenne da beides. Ne? Ich kenne Großeltern, die sagen, das ist auch gut jetzt so, das ist besser so, wir halten auf Abstand, wir machen Zoom-Meeting und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt's aber genauso Großeltern, die sagen, das tut uns weh, wir vermissen das, wir fühlen uns wie im Gefängnis. Das ist wie Alcatraz und zwar auf Jahre. Das ist ja nicht einfach im nächsten Januar vorbei. Und da ist wirklich Leiden. Und bei den Enkelkindern genauso. Warum darf ich den Opa nicht umarmen? Okay, darf ich nicht. Darf man in Zukunft überhaupt noch umarmen? Werden wir uns daran gewöhnen, dass wir uns nicht mehr umarmen? Das kann doch nicht sein.
Ja, wenn die Pandemie vorbei ist, vielleicht nicht. Aber wenn Sie jetzt Berater der Landesregierung wären, was würden Sie raten?
Also den Grundkurs ja, ne? Also diese Achtsamkeit, aufeinander aufzupassen, aber der Bereich, die Kultur so einzuschränken. Also ich denke mal allein an die Kölner Philharmonie oder auch bei uns in der Lutherkirche, es ist das Schauspielhaus, überall, es ist so eine hohe Sicherheitsstufe da eingebaut. Oder auch in Restaurants, die haben investiert in Lüftungen und sonst was alles. Das sind Orte, da bin ich sicher. Das, aber wenn ich über die Schildergasse jetzt gehe, dann fühle ich mich nicht sicher. Warum ist das erlaubt? Wenn morgens die Busse voll sind und die Bahn, wenn die Schulen beginnen, rappelvoll.
Ja, das ist aber noch keine Antwort auf das, was Sie raten würden. Ne? Also die Geschäfte auch schließen, sozusagen eine Gesamtsolidarität, dass es nicht die Kultur härter trifft als andere.
Ja, wäre es das? Ganz genau. Also, weil das ist so halb. Also auf der einen Seite dieses wirklich, Leute, pass auf, haut nicht auf wie heißt denn das, macht keinen drauf zu Hause, macht nicht die großen Partys, reduziert euch da, das finde ich völlig richtig.
Was löst dieser Streik in Ihrer Kirche, in der evangelischen Kirche aus?
Ach, ich glaube, da guckt man, glaube ich, nicht so genau hin und denkt, ach Gott, die spinnen jetzt wieder mal, ja, lasse mal. Aber wir bieten ja dann Künstlern Raum und wir machen dann unser eigenes Ding. Also es gibt auch vieles, was berechtigt ist, ne? So, wir sind ein Teilchen und wir sind nicht das Wichtigste. Wir geben ein Signal, mehr können wir nicht tun. Und bei uns wird ja nicht reglementiert in der evangelischen Kirche, das ist das Schöne. Also auch Bekloppte dürfen leben bei uns und werden deswegen nicht diffamiert.
So sehen Sie sich als Bekloppter.
Ja, ein bisschen.
Selig sind die Verrückten, die seitlich umgeknickt. Ja. Sie waren im Oktober auf Samos, in einem Flüchtlingslager. Was haben Sie da gesehen?
Das Grauen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass es das wirklich gibt. Weil wir alle kennen Bilder, wir kennen Filme, wir kennen Berichterstattungen. Aber wenn man dann da mitten durch das Lager geht, wo man übrigens nicht reinkommt, das wird zwar auch mit Corona begründet, aber nicht nur das. Wir sind da reingeschleust worden von Leuten aus dem Lager raus, hatten unsere Führer da, die Wege dort kannten. Wir sind den Kameras ausgewichen, um nicht identifiziert zu werden. Das war schon ein bisschen abenteuerlich. Nach uns sind Redaktionsteams, einschließlich Fernsehteams, verhaftet worden unter der Anklage von Geheimnisverrat und Spionage. Also das heißt, die Ratten durchs Lager laufen zu sehen, am helllichten Tag den Müll, die Krätze bei den Kindern, alle Kinder kratzen und jucken sich, die Hoffnungslosigkeit für Menschen, Die da schon seit anderthalb Jahren leben. Das ist das Ende der Welt. Ich kenne Flüchtlingslager aus Kolumbien, nicht Flüchtlingslager, also Ghettos, Elendsviertel, aber das hat mir wirklich die Füße weggehauen.
Und als Sie dann wieder, nachdem Sie, wie Sie sagen, das Grauen gesehen haben, nach Deutschland zurückgekehrt sind, hat sich für Sie da etwas an Ihrer Kritik am Lockdown, an den Schutzmaßnahmen relativiert? Kann man Leid so ins Verhältnis setzen?
Oh, das ist schwierig. Ich meine, wenn man im Lager sieht, wie man das ignoriert, ne, das Lager abschirmt, aber keinen Umgang hat, keine Schutzmaßnahmen ergreift, finde ich, dass die Leute eng beieinander stehen lässt, dann nichts macht, weil die Menschen, es geht, als ob das keine Menschen wären. Das ist so unglaublich. Und dann dagegen natürlich hier die Hochsicherheit, ist dann schon, ne, lässt fragen, wer sind wir denn? Wenn es um uns selber geht, dann machen wir alles, aber wenn es um andere geht, das ignorieren wir einfach, das lassen wir laufen. Da stimmt was im Verhältnis nicht, in der Verhältnismäßigkeit, in der gegenseitigen Menschenwahrnehmung.
Was können Sie als Pfarrer, was andere Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, NGOs nicht können?
Ich kann anders Öffentlichkeit mobilisieren. Also jetzt so als Person, sage ich mal, mehr oder weniger bin ich glaubwürdig. Also viele Leute vertrauen mir und wissen von meiner Arbeit. Und das ist für die NGOs, das war von Refugee Foundation, zum Beispiel Daniela Neundorf, die mich schon seit über einem Jahr bittet zu kommen, zu sehen und zu erzählen davon. Und nach Moria war ganz klar, ich muss da jetzt hin, jetzt muss ich hin. Und dann, ich habe ja erzählt, und das hat Wellen geschlagen. Also das hat viele, viele Leute erreicht und nachdenklich gemacht. Und auf der Spur bleibe ich jetzt eben auch. Das ist eine gegenseitige Zusammenarbeit, die immer intensiver wird.
Wenn Sie sich das Gesamtbild Ihrer Kirche, der evangelischen Kirche, anschauen, jetzt in den Zeiten der Pandemie, wie ist da Ihr Eindruck?
Oh, oh. Ich hoffe, Sie wachen auf. Also der Dornröschenschlaf von Kirchen, den gab es ja schon vor Corona. Also so ein bisschen den Anschluss zu verlieren in der Sprache, in den Themen auch, in der Wahrnehmung von Gruppen oder in der Fixierung auf vielleicht nur eine Gruppe, nämlich die Älteren. Also aufwachen ist dran zu sehen, worunter leiden die Menschen. Das heißt ganz praktisch sozial arbeiten, Hilfestellungen geben, Geld mobilisieren, auf jeden Fall auch. Und genauso zu hinterfragen, wohin läuft eigentlich unsere Gesellschaft? Und wenn wir jetzt so diesen absoluten Corona-Schutz und diesen Lockdown machen, also die Verantwortlichkeit, dass jemand sterben könnte, ne? Auf der anderen Seite war bisher vor Corona war klar, ich fliege mal schnell auf die Malediven, ich fliege mal schnell nach Mallorca, ich fliege mal schnell nach Thailand und so weiter und so weiter. Und wir wissen alle, dass die Auswirkungen unseres Umweltverhaltens millionenfache Tode verursachen. Allein in Köln, durch die Atemluft und so weiter, Herzinfarkte, Kreislauferkrankungen. Das sind die Toten, die nicht gezählt werden. Also das stimmt was für mich nicht. Also deswegen sage ich aufwachen, aufwachen, aufwachen.
Selig sind die Bekloppten. Danke an Hans Mörter, ja, den Pfarrer der Kölner Lutherkirche, die 2 Wochen streikt. Am 1. Advent geht es dann dort mit Gottesdiensten weiter. Danke für das Gespräch.
Ja.
Der interreligiöse Dialog ist ins Gerede gekommen. Angesichts von Terroranschlägen im Namen Allahs gilt es als naiv, an die Kraft des Gesprächs zu glauben, daran, dass es hilft, wenn sich jüdische, muslimische und christliche Menschen darüber unterhalten, was sie verbindet, was sie trennt und was beides mit ihrer Religion zu tun hat. Gestern fand in Berlin auf Einladung der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung und der Eugen-Bieser-Stiftung ein Dialog über den Dialog statt, unter Corona-Bedingungen als Online-Veranstaltung. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten, wie Sie gleich an der Tonqualität einiger Diskussionsbeiträge merken werden. Aber unsere Reporterin Mechthild Klein hat das getan, worauf es auch im Dialog ankommt. Sie hat durchgehalten und sie hat zugehört.
Ein Gespräch über den Dialog ist nicht möglich, ohne über diejenigen zu sprechen, die keinen Dialog wollen.
Der interreligiöse Dialog trägt entscheidend zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land bei und daran dürfen auch islamistische Attentate, wie wir sie bei Paris, in Nizza, Wien und auch in Dresden erleben mussten, nichts ändern.
Sagt Annette Wiedmann-Mautz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Interreligiösen Dialog gibt es seit 30 Jahren, in Dutzenden Städten mittlerweile. Sie starteten mit viel Idealismus. Seit einigen Jahren gilt dem Austausch nicht nur ein theologisches Interesse. Der Dialog soll mehr leisten, von der Integration bis zur Extremismusprävention. Doch die Menschen überhaupt für den Austausch zu begeistern, ist auch nach Jahrzehnten Erfahrung gar nicht so einfach. Das weiß auch der Vorsitzende des Islamrats für die Bundesrepublik, Burhan Kesici.
Es war für mich sehr schwer, Imame für den Dialog zu gewinnen, weil sie gesagt haben, die Themen sind uns nicht bekannt, die Atmosphäre ist uns fremd und ähnlichem. Dann gab es die Initiative, zum Beispiel Fußballspiel Pfarrer gegen Imame zu organisieren. Und auf einmal haben sich die Imame dann selber gemeldet und haben gesagt, wir wollen das machen. Und ich glaube, dass solche Ereignisse, Fußballspiel oder interreligiöse Veranstaltungen in der Praxisebene dazu dienen, dass einfach auch der Dialog breiter gefächert werden kann und vor allem auch gesellschaftlich relevanter wird.
Gute Bedingungen findet man beispielsweise in einer interkonfessionellen Schule, sagt die Integrationsbeauftragte.
Und dass das gelingt, am besten natürlich von klein auf. Wir haben das heute in dem Workshop ja bei der Drei-Religionen-Grundschule in Osnabrück erleben können, dass es auch nicht nur für die Kinder wichtig ist, sondern dass die Eltern über die Kinder auch ganz ja, elementar mit einbezogen sind, dass es nicht nur um religiöses Leben, sondern um Leben in seiner Vielfalt und im Alltag geht, nicht nur lernen, sondern gemeinsam leben. Und im Dialog, im Gespräch können genau diese ja, Erfahrungen gemacht werden und damit natürlich auch Voreingenommenheiten, Stereotypen durchbrochen werden.
Es reicht offenbar nicht, sich gegenseitig die Gotteshäuser zu zeigen. Ein gemeinsamer Alltag, gemeinsames Lernen schafft wohl mehr Zusammenhalt. Diese Erkenntnis scheint sich auch bei den Dialogsuchenden durchzusetzen. Die Integrationsbeauftragte Wiedmann-Mautz sieht in Dialogprojekten noch mehr.
Ja, es ist Prävention vor ja, Ideologien, die Religion benutzen, um die Gesellschaft zu spalten. Extremisten, Terroristen wollen die Gesellschaft spalten. Sie tun das im Namen von Religion. Häufig ziehen sie sie heran. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir gemeinsam genau dieser Erzählweise, diesem Narrativ widerstehen.
Es brauche eine Bereitschaft zu differenzieren, dass es verschiedene Ansichten gibt und man lernen müsse, Toleranz zu entwickeln. solange religiöse Vorstellungen auf der Basis gemeinsamer Werte und mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Der Kampf gegen die fanatischen Attentäter könne in der Gesellschaft nur gemeinsam getragen werden, sagt Wiedmann Mautz. Doch dass Dialog das Allheilmittel ist, daran glaubt längst nicht jeder.
Ich glaube nicht, dass der Dialog als eine Art Prävention angesehen werden kann, weil mit dem Dialog erreichen wir diejenigen, die sozusagen problematisch sind, nicht, sondern es geht halt darum, Position klar zu machen und auch zu zeigen, dass Muslime ein Teil der Gesellschaft sind und genauso von Terror und Gewalt betroffen sind. Selbstverständlich. Wir sehen, dass solche Anschläge uns immer wieder dazu veranlassen, Stellung zu nehmen. Und wir haben in unseren Bildungseinrichtungen, in unseren Moscheen sehr viele Programme, wo wir damit umgehen aus religiöser Perspektive, indem wir zum Beispiel Jugendarbeit machen, indem wir Gesprächskreise machen, indem unsere Imame rechtzeitig auf solche Ideologien reagieren, haben wir es geschafft, dass die Mehrheit der Muslime solche Positionen sofort ablehnt und vor allem dann auch versucht, aufklärend zu wirken.
Dass es, wie Kesici sagt, hauptsächlich Islamverbänden zu verdanken sei, dass die Mehrheit der Muslime den islamistischen Terror hierzulande ablehnt, darf als vollmundige Werbebotschaft verstanden werden. Die Mehrheit der Muslime ist gar nicht bei den Dachverbänden organisiert. Und bislang gibt es auch keine Antwort darauf, warum in Teilen der muslimischen Community verstärkt ein Antisemitismus verbreitet ist.
Der Antisemitismus hat natürlich zugenommen auf der muslimischen Seite, hat zugenommen auf der rechtsradikalen Seite. Dafür ist der christliche Antisemitismus vielleicht schwächer geworden. Aber nichtsdestotrotz, das Wesentliche, glaube ich, ist, dass wir erkennen und uns eingestehen müssen, dass der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft wieder angekommen ist,
sagt Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden. Seine Worte klingen resigniert. Dabei würde er viel lieber über die religiösen Gemeinsamkeiten sprechen. Gute Resonanz gab es beispielsweise mit dem Projekt Meet a Jew, auf Deutsch Treffe einen Juden. In den Dialogforen der Religionen geht es übrigens nicht darum, den anderen von den eigenen Vorstellungen zu überzeugen, unterstreicht die Hamburger evangelische Bischöfin Kirsten Fers. Über das interreligiöse Forum Hamburg sagt sie:
Diese Friedenskraft und die friedensbewegten Möglichkeiten unserer Religion nach vorne zu stellen, ist richtig Arbeit. Das ist auch etwas, was im interreligiösen Dialog selber gar nicht mal so einfach ist, wenn man die Standpunkte formuliert. Das Herausforderndste ist im interreligiösen Dialog, die internationalen Konflikte nicht so stark werden zu lassen, dass sie die nationalen oder die lokalen Möglichkeiten einschränkt. Wir haben eine Regel, auch dass wir uns schon in dem Streit bewegen können, aber mit dem Respekt vor dem anderen und dass wir niemals im Zorn von dem gemeinsamen Tisch aufstehen. Dieses Bild, dass wir immer so lange beieinander bleiben, so lange auch sprechen und diskutieren, bis wir uns irgendwann Shalom sagen können, das ist eine manchmal stundenlange Arbeit, aber die ist wichtig.
Zum Austausch gehört auch eine andere Fähigkeit, sagt die Bischöfin, nämlich die Bereitschaft zuzuhören. Es gehe nicht so sehr ums Diskutieren und Vergleichen, sondern ums Hinhören. Auch wenn für manche ein Fußballspiel mehr bringt als viele Jahre theologischer Dialog zwischen Religionsgemeinschaften. Für die religiösen Gemeinschaften heißt das auch, neue Wege finden und gemeinsam ausprobieren, nicht nur auf der akademischen Ebene. Und wahrscheinlich wird man dafür auch die alten islamischen Dachverbände brauchen, auch wenn sie nur einen Bruchteil der Muslime vertreten.
Nie zu früh vom gemeinsamen Tisch aufstehen. Mechthild Klein berichtete von einer Dialogwerkstatt der Eugen-Bieser-Stiftung. Das war's mit Tag für Tag für heute. Mehr aus Religion und Gesellschaft gibt es heute Abend um 20.10 Uhr. Unser Feature stellt die Gründerin der Fokularbewegung, Chiara Lubich, vor. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nach den 10 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk wieder. Dann beschäftigt sich die Sendung Länderzeit mit den Kirchen in der Corona-Krise. Mein Kollege Michael Röhl leitet dann die Diskussion. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.